Es war im Jahre 1856, da stießen Forscher in Rom auf dem Hügel Palatin in der ehemaligen Wachstube der kaiserlichen Garde auf eine seltsame Kreuzesdarstellung. Sie muss wohl um das Jahr 200 nach Christus in die Wand geritzt worden sein dort. Und an diesem Kreuz hing ein Mensch mit einem Eselskopf. Und davor steht jemand, der blickt auf das Kreuz hinauf und darunter stehen die Worte: Alexamenos, betet seinen Gott an. Diese Darstellung ist nicht sehr schwer zu deuten. In der kaiserlichen Garde muss ein Soldat namens Alexamenos gewesen sein, der bekennender Christ war. Die übrigen Soldaten haben ihn deswegen verspottet, verlacht, ihn sogar mit dieser Karikatur vielleicht ungewollt verewigt. Der gekreuzigte Jesus war für sie eine Dummheit, wie so ein blöder Esel irgendwie haben sie ihn dargestellt. Vermutlich hatte dieser Alexamenos kein leichtes, einfaches Leben. Wenn er sogar so öffentlich verspottet wurde, was musste er da wohl im alltäglichen Leben um Jesu Willen ertragen und einstecken? Wir haben es gerade auch von Roland gehört, wie viele Christen auf dieser Welt um Jesu Namens Willen verfolgt werden. Wie sie Verachtung, sogar Gefängnis und schlimme Dinge einstecken müssen. Als Christ in der Gesellschaft leben im Sinne unseres Herrn. Das war weder früher, noch ist es heute leicht. Wenn man sich zu Christus bekennt, wenn man sagt, er ist unser Heiland, dann bekommt man nicht selten eben den Gegenwind und die Ablehnung zu spüren. Und daher ist es eigentlich viel leichter, sich ein bisschen zurückzuziehen, als Christ eher unauffällig durch das Leben zu wandeln. Es ist viel bequemer, auch die klaren Aussagen der Bibel irgendwo ein bisschen glatt zu bügeln, nicht ganz so krass zu sagen, um auch die Beliebtheit bei den Menschen nicht zu verlieren. Aber wir wissen, die Bibel macht uns deutlich, solch ein U-Boot-Christ sein ist eben nicht im Sinne Gottes. Schließlich sind wir nur Fremdlinge auf dieser Erde, wir sind nur Gäste, wie Petrus auch in Kapitel 2, Vers 11 gesagt hat. Wir leben noch in dieser Welt, aber wir gehören nicht mehr zu diesem System, zu dieser Macht, die auf dieser Welt herrscht. Und deshalb verachten uns die Menschen. Deshalb verspotten uns die Ungläubigen. Und unser Thema, wir haben es schon gehört, Christi Gesinnung, mitten in diesem Gesellschaftsdruck zu leben und zu kennen, das ist gar nicht so einfach. Und unser Bibeltext möchte uns darin ermutigen und helfen, uns treu zu unserem Herrn und Heiland zu bekennen, trotz Ablehnung, trotz Gegenwind in unserer Gesellschaft. Das ist ganz grob der Rahmen von unserem Bibeltext. Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen. 1. Petrus 4, die Verse 1 bis 6. Da lesen wir: Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm, und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden, im Fleisch den Menschen gemäß, aber Gott gemäß lebten im Geist. In unserer Predigt wollen wir den Fokus auf zwei Aufforderungen legen, die uns eben helfen wollen, als Christ im Gesellschaftsdruck authentisch zu leben. Dazu brauchen wir erstens, so erster Punkt, Jesus als Ansporn. Seiner Gesinnung müssen wir folgen. Und das zweite ist, wir sind aufgerufen, die Zeit auszukaufen und nach Gottes Willen zu leben. Starten wir mit dem, was uns besonders motivieren soll. Jesus als Ansporn, seiner Gesinnung folgen. Dass Petrus auf das Vorbild des Herrn Jesus verweist, das ist uns aus dem Brief nicht unbekannt, das ist uns schon öfters begegnet. In Kapitel 2, in den Versen 21 bis 25, da wird mit ganz ähnlichen Worten das Leiden Jesu als Vorbild genommen für einen reinen Lebenswandel. Petrus macht dort deutlich, dass so wie Jesus völlig unschuldig Schläge und Peinigung auf sich genommen hat, so auch wir als seine Nachfolger es in gleicher Weise ihm nachtun sollen und für Gutes tun leiden sollen. Die Verachtung der Menschen sollen wir nicht scheuen, sagt er dort. In Kapitel 3 am Ende, das war in meiner letzten Predigt, da verdeutlicht Petrus, dass Leiden immer mit einem Ziel verbunden ist. Es passiert nicht einfach aus Zufall. Gott verfolgt damit seine Ziele. Und am Beispiel von Jesus wurde dort in Vers 18 skizziert, dass Jesus durch seine Leiden den Weg zu Gott freigemacht hat. So wie sein Leiden eben nicht umsonst war, so ist auch das Leiden von seinen Nachfolgern nicht ohne Grund und ohne Ziel. Und nun in Kapitel 4, heute Morgen, nimmt Petrus erneut Bezug auf das Leiden des Herrn Jesus, um uns die innere Haltung, die Gesinnung des Herrn Jesus vor Augen zu führen. Von ihm sollen wir lernen, wie man standhaft im Leiden bleibt. Petrus wiederholt dazu nochmal den Anfang von Vers 18 aus Kapitel 3 und sagt, Jesus hat im Fleisch gelitten. Er hat unerhörte Schmerzen an seinem Leib ertragen müssen. Und gerade die leiblichen Schmerzen sind ja die Schmerzen, vor denen wir uns am meisten fürchten. Petrus wusste hier bestens, wovon er schreibt. Denn als sein Leib bedroht wurde, als man ihm an den Leib gehen wollte, da verleugnete er auch seinen Herrn. Er kannte diese Situationen, von denen er hier schreibt. Und wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir es auch, sobald uns jemand körperliche Schmerzen zufügen möchte, dann hören alle guten Vorsätze auf. Dann sind wir schnell am Ende. Was also sollen wir machen? Petrus sagt, wir sollen uns wappnen. Das heißt, wir sollen uns bewaffnen. Mit was? Eben mit demselben Sinn, wie auch unser Herr den Tag gelebt hatte. Das Wort sich wappnen stammt aus dem militärischen Sprachgebrauch und bezeichnet das Anlegen einer Rüstung eines Soldaten. Das erinnert uns auch an Epheser 6, Vers 13, an die Waffenrüstung, wo es auch darum geht, die Waffen anzulegen. Und genau mit derselben Entschlossenheit eines Soldaten, mit derselben Sorgfalt, sollen auch die Christen den Sinn, die Gedanken unseres Herrn sich zu eigen machen. Und von diesem Sinn des Herrn Jesus lesen wir unter anderem in Matthäus 26, Vers 39. In einer der schwersten Stunden unseres Herrn Jesus, da betete er folgendes Gebet eben zu seinem Vater. Wir kennen diese Worte gut. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und damit brachte er eine unbeugsame Standhaftigkeit zum Ausdruck, die bereit war, auch im schwersten Leiden durchzuhalten, nicht aufzugeben, keinen eigenen Weg zu gehen, sondern Gottes Willen zu erfüllen. Und genau diese Entschlossenheit, dem Willen Gottes zu folgen, sagt Petrus nun zu den Gläubigen, das muss auch unseren Sinn ganz erfassen. Das heißt, auf unser Leben angewandt, wir brauchen diese Grundhaltung im Herzen, dass wir Jesus treu sind, ungeachtet der Folgen, die auf uns warten. Wir brauchen die Grundhaltung im Herzen, dass wir die Wahrheit des Wortes Gottes hochhalten und einstehen auch gegen Widerstand, gegen Gegenwind. Dass wir uns nicht dem Willen der Masse beugen, wenn Gott etwas anderes von uns fordert. Und hier merken wir schnell, diese Grundhaltung fällt uns nicht einfach zu. Die kommt nicht einfach oder die haben wir auch von uns aus nicht. Ja, wir können sie nicht mal aus eigener Kraft produzieren. Diese Grundhaltung ist vielmehr ein Geschenk von Gott, das wir jeden Tag neu uns schenken lassen müssen. Und zwar in der Begegnung mit Gott. Jedes Mal, wenn wir Christus in seinem Wort anschauen, wenn wir mit ihm reden im Gebet, wenn wir ihn kennenlernen, dann entdecken wir mehr von diesem göttlichen Sinn, von den Gedanken unseres Herrn. Und genau das möchte unser Denken, unseren Sinn, unser Handeln im Alltag bestimmen. Und weil genau diese Begegnung mit Gott täglich so angefochten ist, verwendet Petrus hier dieses Bild des Soldaten, der sich wappnen muss, der sich vorbereiten muss. Es fällt ihm eben nicht einfach zu. Er muss immer wieder neu seine Waffen anlegen, um nicht unvorbereitet in den Kampf zu gehen. Wir wissen das aus unserem eigenen Leben, wie schnell wir uns nämlich ablenken lassen von so vielen anderen Dingen, die uns beschäftigen. So viele andere Dinge sind uns oft wichtiger als die Begegnung mit Gott. Zum Beispiel die Anerkennung bei den Menschen. Was tun wir nicht alles, um gut anzukommen? Welche Umwege gehen wir vielleicht nicht, um doch noch ein besseres Image bei den Menschen zu haben? Genauso zeitintensiv ist vermutlich die Pflege und Erhaltung unseres Wohlstandes, unseres Reichtums. Wie viel Kraft, wie viel Zeit, wie viel Energie vergeuden wir da nicht oftmals auch im Sammeln und Aufhäufen des Mammons? Ich glaube, was uns auch immer wieder große Mühe macht, ist dieser Wunsch nach Bequemlichkeit, nach einem einfachen Leben. Also mir macht es allergrößte Mühe, wenn ich an Leiden denke. Wir würden gerne alle Leiden irgendwo außen vor der Türe lassen und eigentlich gerne den Weg des geringsten Widerstandes wählen. Wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, all diese Dinge, die ich genannt hatte und noch viel mehr, es tritt oft viel schneller in unsere Mitte des Lebens hinein, als wir wollen. Deshalb ist diese Erinnerung des Petrus hier so wichtig, täglich wieder stille zu werden vor Gott. Die Gesinnung Jesu zu suchen, sich mit ihm zu beschäftigen, weil er eine Gesinnung hatte, die dem Leiden nicht ausgewichen war, sondern die mutig und gottvertrauend nach vorne ging. Mit diesem Sinn, sagt Petrus, werden wir nicht nur fähig, Leiden um Jesu Willen zu ertragen, sondern wir werden noch zusätzlich eine ganz besondere Erfahrung machen. Davon redet der zweite Versteil von Vers 1. Es heißt da, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Wow. Heißt es nun, wer körperlich leidet, der sündigt nicht mehr? Die Antwort ist ein klares Jein. Ja und nein. Denn solange wir nicht von Perfektionismus ausgehen, ist dieser Gedanke richtig. Petrus sieht hier einen direkten Zusammenhang zwischen Leiden einerseits und dem Ablegen der Sünde andererseits. Seine Aussage hier ist quasi, Wenn wir lieber Leiden und Verfolgung erdulden, als ihnen durch einen billigen Trick zu entgehen, der Sünde, dann bringt es zum Ausdruck, dass ich innerlich mit der Sünde abgeschlossen habe. Ich leide lieber, als dass ich sündige. Hier könnt ihr uns vielleicht Josef in den Sinn kommen, als er versucht wurde von der Frau des Potiphar. Dort sehen wir, um keinen Preis dieser Welt wollte er Gottes Gebote übertreten. Er ließ sich lieber unschuldig ins Gefängnis werfen. Das ist hier gemeint. Ich stelle mich lieber den Herausforderungen des Leidens, als dass ich Gottes Gebote, Gottes Willen übertrete. Damit nehme ich Leiden als einen Kampf gegen das eigene Fleisch für mich in Anspruch. Und dann erlebe ich auch, wie die Sünde mehr und mehr zurücktritt. Wie die Sünde weniger wird in meinem Leben. Und ich glaube, wir können das auch spürbar und oft in unserem Alltag erleben. Oder wenn Christen schwer zu tragen haben, wenn sie schweres Leid im Leben haben, in große Not geraten, dann ändert sich oft ihre Lebenseinstellung. Plötzlich bekommt man eine neue Sicht auf Dinge und Menschen. Man ist vielleicht nicht mehr so kleinlich wie vorher im Umgang mit den anderen. Auch das eigensinnige Denken und Handeln lässt immer mehr nach. Auch der ganze Schmutz dieser Welt, es interessiert einen gar nicht mehr so. Im Leid verschieben sich oft die Prioritäten. Denn wir werden neu daran erinnert, was im Leben wirklich zählt. Daher führt uns Leid meist auch ganz nahe zum Herrn Jesus hin. Und die Verlockungen der Welt treten mehr und mehr in den Hintergrund. Aber die Sehnsucht nach Gott, die Sehnsucht in seiner Nähe zu sein, Geborgenheit bei ihm zu finden, sie nimmt rapide zu. Ja, es sind nicht die schweren Tage, die uns zur Sünde verführen meistens, sondern es sind die guten, die ruhigen Tage, die verleiten uns zum Bösestun. Erinnern wir uns nur an David. Wann ist denn das passiert mit dem Ehebruch mit Bathseba? Es war dort, als er an einem ruhigen Abend ganz gemütlich auf seiner Terrasse saß. Oder wenn wir an Israel denken, wann haben sie sich abgewandt von Gott? Immer dann, wenn es ihnen gut ging. Wenn im Land wieder Frieden und Ordnung herrschte, wenn alles vor sich hinlief, dann waren sie wieder selber der Chef, selber Gott im Boot. Und erst im Leiden, wenn die Feinde wieder kamen, da wandten sie sich wieder an Gott mit Hilferufen, dass er sie rettet. Das heißt, für uns sind besonders die guten Zeiten die gefährlichen Zeiten. Die Leidenszeiten dagegen, sie dienen oft dazu, dass wir gereinigt werden von Sünde und Schuld. Und deshalb stehen die Christen in Kleinasien, an die Petrus hier schreibt, aber auch wir, jeden Tag vor dieser Entscheidung. Entweder nehmen wir den Weg des geringsten Widerstandes und akzeptieren die Werte und Normen dieser Welt, oder aber wir gehorchen Gott und akzeptieren Kritik und Ablehnung und Ausgrenzung von Familie, Freunden, Nachbarn und Arbeitskollegen. Und in dem Maße, wie wir das annehmen und bereit sind, im Fleisch zu leiden für den Glauben, in dem Maße finden wir dann auch ein klares Nein zur Sünde, eine klare Absage gegen Gottes Willen zu handeln. Deshalb kann Petrus hier sagen, wer im Fleisch leidet, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Der hat mit der Sünde gebrochen. Mit diesem Bewusstsein fährt Petrus nun in Vers 2 fort und ermutigt seine Leser, die verbleibende Zeit auf der Erde, die er noch hat, gut zu nutzen. Das ist die zweite Aufforderung in unserem Text heute Morgen. Kaufe die Zeit aus und lebe nach Gottes Willen. Wir wissen nicht erst seit Corona, wie begrenzt unser Leben ist. Unsere Lebenszeit, sie läuft täglich ab. Mit jedem Tag wird unsere Zeit weniger auf dieser Erde. Und deshalb gilt es nun, sagt Petrus in Vers 3, wenn wir die Entscheidung getroffen haben für das Leiden und gegen die Sünde, dass wir nun die übrige Zeit hier auf der Erde nutzen, um ganz für ihn und seinen Willen zu leben. Wir sind berufen, Gottes Willen auszuleben, nach seinen Maßstäben zu leben. Denn die kurze Zeit, die wir hier auf der Erde verbringen, die soll doch ganz Gott gehören. Wir haben uns schließlich nicht zu Gott bekehrt, damit unser Leben nach wie vor auf demselben Niveau wie vorher verläuft. Nein, wir wollten Veränderung. Deshalb sind wir zu Gott gekommen. Wir wollten das alte Leben gegen das neue Leben eintauschen. Und nun sagt er, lebt auch darin. Lasst Christus in eurem Leben vorherrschen. Und exemplarisch listet Petrus dann in Vers 4 einige Sünden auf, um die Zeit vor der Bekehrung zu charakterisieren. Er sagt, es war ein Leben in Saus und Braus. Zusammengefasst nennt er es ein Leben nach dem Willen der Heiden. Um den Gegensatz deutlich zu machen, zum neuen Leben nach dem Willen Gottes. Diese veränderte Ausrichtung weg vom Willen der Heiden hin zum Willen Gottes, das soll nun unser ganzes Leben erfassen und Auswirkungen auf unseren Alltag haben. Und dem Willen Gottes zu leben, heißt in diesem Kontext heute Morgen auch, sich klar zu Christus und seinem Erlösungswerk zu bekennen, mutig zu bezeugen, dass er mein Herr und mein Erlöser ist. Es bedeutet auch, dass wir zu den klaren Aussagen der Bibel uns bekennen, dass wir uns für Gottes Maßstäbe stark machen, dass wir uns nicht dem gesellschaftlichen Druck beugen, bloß weil es einfacher ist, den Mund zu halten. Wenn wir so Christus bekennen, dann wird es auch unseren Mitmenschen nicht unbemerkt bleiben. Petrus sagt, so ein Lebensstil fällt auf. Er wird Reaktionen nach sich bringen. Davon lesen wir in Vers 4. Die Leute werden anfangen zu lästern, zu spotten. Warum? Weil unser neuer Lebensstil sie befremdet. Es überrascht sie, wenn wir im Gegensatz zu früher plötzlich nicht mehr uns durch die Leidenschaften hin und her reißen lassen, wenn wir plötzlich aufhören, dieses zügellose Leben zu leben, von dem er hier geschrieben hat, dann macht das die Ungläubigen stutzig. Das befremdet sie, sagt Petrus, wenn da jemand völlig aus der Reihe tanzt, überhaupt nicht so lebt, wie man heute eigentlich zu leben hat. Und weil sie damit nichts anfangen können, beginnen sie zu spotten. Sie lästern, weil sie bei uns eben genau das entdecken, was ihnen eigentlich noch fehlt. Petrus sagt, don't worry, verwundert euch nicht darüber. Es braucht euch nicht überraschen. Das ist etwas ganz Normales, wenn ihr nach Gottes Willen lebt. Wundern sollten wir uns vielleicht vielmehr über jene Fälle, wenn uns gar keine Verspottung und Verachtung entgegenkommt. Wenn uns im Alltag all das völlig fremd geworden ist. Haben wir uns womöglich schon so gut in unser christliches Schneckenhaus zurückgezogen, dass es gar keiner mehr mitbekommt, dass wir Jesus Nachfolger sind? Oder liegt es Nichtspotten der Ungläubigen eher daran, dass unser Leben gar nicht dem entspricht, was Jesus sich für das neue Leben vorstellt? Ich glaube, in beiden Fällen ruft Gott uns zur Buße auf, zur Umkehr, zur erneuten Hinwendung an ihn. in meiner Vorbereitung war genau das zunächst mal dran, dass ich Gott wieder ganz neu meine Leidenscheu bekennen musste. Auch meine Neigung zur Bequemlichkeit hat mich neu erschüttert. Wie bin ich doch geneigt, die Schwierigkeiten möglichst zu umgehen, Leiden wegzuhalten von mir. Auch meine Feigheit, wo ich mich geschämt habe, ihn zu bezeugen, stand mir da wieder ganz traurig vor Augen. Und all das musste ich erstmal wieder Gott bekennen, die Sache mit ihm in Ordnung bringen. Und wo das auch vielleicht bei dir nötig ist, dann nutze die Gelegenheit heute noch, um deine persönliche Situation mit Gott zu besprechen. Wie erlebst du es? Sind da Leiden? Sind keine da? Warum sind keine da? Wo gibt es Dinge, die du mit Gott ins Reine bringen möchtest? Und wenn du das getan hast, dann dürfen wir wieder gemeinsam darum beten, dass Gottes Geist uns so erfüllt, dass wir unsere Leidensscheu, unsere Bequemlichkeit immer mehr ablegen können. Damit tatsächlich unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen an unserem Leben nicht mehr übersehen können, dass wir zu Jesus gehören, dass wir einen anderen Herrn haben und nicht dem System dieser Welt folgen. Und wenn sie dann wieder anfangen zu spotten, dann erinnern wir uns einfach daran, womit Petrus auch die Gläubigen hier in Kleinasien ermutigt hat, die ja auch in schwerer Verfolgung standen. Er sagt in Vers 5, Gott wird die Spötter nicht ungestraft lassen. Am großen Tag des Gerichts Gottes, da wird jeder Rechenschaft abgeben müssen. Und insbesondere die, die uns verspottet und verlacht haben. Denn, und damit kommen wir zu Vers 6, auch sie, die Lästerer, hatten in ihrem Leben genug Gelegenheit zur Umkehr. Schließlich wird das Evangelium schon seit vielen Generationen gepredigt. Deshalb haben auch sie und hatten auch sie, obgleich sie schon gestorben sind, sagt Petrus hier, keine Ausrede, weil auch ihnen das Evangelium verkündigt worden ist. Das heißt also, ich verstehe hier die Toten in Vers 6 tatsächlich als wörtlich, als physisch Tote. Und ich werde es gleich noch erklären, warum. Manche Ausleger verstehen nämlich unter den Toten geistlich Tote. Sie argumentieren, dass gerade die geistlich Toten so dringend das Evangelium brauchen, was ja auch absolut richtig und biblisch gut abgedeckt ist. Das Problem ist nur an dieser Stelle, so gut dieser Gedanke ist, er passt meines Erachtens nicht in diesen Kontext hinein. Da Petrus nämlich direkt im Vers davor, also in Vers 5, schon von Toten spricht, und dort sind es definitiv die physisch Toten, denn sie stehen im Gegensatz zu den Lebendigen, deshalb wäre es eigentlich schwer zu erklären, warum er im selben Atemzug nochmal das gleiche Wort Tote benutzt, diesmal aber mit einem anderen Wortsinn. Ich würde daher das Wort Toten ganz wörtlich nehmen und sagen, die Gestorbenen. Aber nicht um zu sagen, dass die Gestorbenen nur noch eine Zusatzumkehrmöglichkeit im Totenreich haben. Nein, das haben wir auch in der letzten Predigt schon ausgeschlossen, in Kapitel 3, Vers 19, und das ist auch hier nicht der Fall. Mein Verständnis von diesem Vers 6 ist vielmehr folgendes. Und in der Vorbereitung hat mir hier dieses Wörtchen dazu am Anfang von Vers 6 sehr geholfen, weil es deutlich macht, erstens, dass es ein Ziel hat und zweitens, dass es eng mit dem Vers 5 zusammenhängt. In Vers 5 sagt Petrus nämlich, Gott wird jeden Menschen einmal richten, sowohl die aktuell noch Lebenden, als auch die, die eben schon gestorben sind. Und weil Gott nun ein gerechter Richter ist, deshalb haben nicht nur die aktuell Lebenden die Möglichkeit, das Evangelium zu hören und sich zu bekehren, sondern, und jetzt kommt Vers 6 ins Spiel, Auch die bereits Gestorbenen, die Toten, konnten alle das Evangelium vernehmen. Was sie jedoch mit dieser Botschaft gemacht haben, das lag in ihrer Hand. Die einen lehnten es ab, die anderen ließen sich retten durch diese Botschaft. Und Rettung war genau Gottes großes Ziel. Schon in der Evangeliumsverkündigung durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Das verdeutlicht uns also der zweite Versteil hier von Vers 6. Gott wollte nicht, dass Menschen verloren gehen, sondern dass sie gerettet werden. Deshalb heißt es hier auch, dazu ist auch den Toten, also den bereits Gestorbenen, das Evangelium verkündigt worden, damit sie, und jetzt kommt Gottes großes Ziel, damit sie ein Leben im Geist Gottes führen können. Ein neues Leben, das nur Gott schenken kann. Petrus macht hier also deutlich, am großen Gerichtstag Gottes bekommt jeder Mensch genau das, wozu er sich in diesem Leben entschieden hat. Jemand sagte mal, am Ende der Zeit gibt es nur zwei Gruppen von Menschen. Die einen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe, sie werden ewig verloren gehen. Und die anderen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, Herr, sie haben sich retten lassen von der Kraft des Evangeliums. Zwar müssen auch diese gläubig gewordenen eines Tages sterben, deshalb sagt Petrus hier, sie werden gerichtet nach dem Fleisch, Vers 6. Aber durch ihre Umkehr zu Gott haben sie ein neues Leben im Geist erhalten. Und dieses Leben hört nie mehr auf. Es hat auf der Erde begonnen und es geht in Ewigkeit weiter, denn unser Geist, er wird nicht sterben, sondern ewig leben. Das ist unsere Hoffnung, unsere Zukunft für alle Zeit. Diese Formulierung, die Petrus auch hier am Ende von Vers 6 verwendet, getötet nach dem Fleisch, lebendig gemacht nach dem Geist, begegnet uns übrigens auch schon in Kapitel 3, Vers 18. Dort ging es aber nicht um uns, sondern dort ging es um Christus, der auch getötet wurde nach dem Fleisch, aber wieder lebendig gemacht wurde durch den Geist. In seinem Tod und in seiner Auferstehung ist Christus uns also als Vorbild vorangegangen. Und damit ist Jesus nicht nur Vorbild in der Gesinnung, wie er mit Leiden umging, was ja heute unser Thema war, sondern er ist auch dieses Vorbild für die Neugeburt. Wenn wir uns zu Jesus bekehren, dann gehen wir den gleichen Weg, wie er gegangen ist. Und mit ihm, mit Jesus, sind wir nun in der Lage, gottgemäß zu leben, wie es Vers 6 am Ende formuliert. Und damit schließt sich auch der Kreis wieder zu Vers 2, wo wir fast dieselbe Formulierung hatten, und wo Petrus uns aufforderte, gemäß dem Willen Gottes zu leben. Das ist unsere Berufung. Das ist unser Auftrag als Gläubige. Auch heute noch. Die wenige, die verbleibende Zeit, die wir noch haben, die sollen wir gut auskaufen. Wir sollten sie nicht verschwenden, sollten uns nicht nach dem Willen der Heiden ausrichten, sondern nach Gottes Willen. Unser Herr, er ist es wert, dass wir uns zu ihm stellen, dass wir ihn bekennen, auch vor den Menschen, auch gegen Widerstand, auch gegen Verleumdungen der Menschen. Weil unser Bürgerrecht nicht auf dieser Erde ist, sondern im Himmel, deshalb fahren wir als Christen einen anderen Kurs als die Allgemeinheit. Wir dienen einem anderen Herrn. Wir wappnen uns mit dem Sinn, mit den Gedanken des Herrn Jesus. Von diesem Kurs dürfen wir uns unter keinen Umständen abbringen lassen. Ich möchte schließen mit einer kurzen Anekdote, die das Gesagte nochmal schön verdeutlicht. Ein Schiff der Königlichen Marine von England war in tiefen Nebel geraten. Der Kapitän erblickt in der Ferne ein schwaches Licht und nimmt Funkkontakt auf und fordert: Bitte ändern Sie Ihren Kurs. Da kommt als Antwort: Bitte ändern Sie Ihren Kurs. Der Kapitän wiederholt seine Aufforderung, diesmal schon energischer: Bitte ändern Sie Ihren Kurs. Wieder kommt als Antwort: Bitte ändern Sie Ihren Kurs. Dem Kapitän platzt der Kragen, erregt und mit gebieterischer Stimme sagt er: Hier spricht James Miller, der Kapitän der königlichen Flotte, im Namen der Königin von England. Ändern Sie auf der Stelle Ihren Kurs. Es wird still. Dann sagt eine sanfte Stimme: Und ich bin Jim Stone, der Leuchtturmwärter. Bitte ändern Sie sofort Ihren Kurs, oder Sie zerschellen an der Küste Englands. Auf uns angewandt heißt es: Egal, was die Allgemeinheit sagt und wie gut dieses Licht in der Ferne aussieht, unser Kurs im Leben richtet sich nicht nach der Masse, sondern es richtet sich am Leuchtturmwärter Jesus aus. Er kennt den richtigen Kurs. Er weiß, in welche Richtung unser Lebensschiff zu navigieren hat. Und er sorgt dafür, dass wir am Ende eben nicht am Felsen zerschellen, sondern sicher am Ziel ankommen. Darum lassen wir uns nicht ermutigen, sagt Paulus in 2. Korinther 4, Vers 16 bis 18, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Amen. Wir beten noch zusammen. Lieber Jesus, danke, dass du unser Ziel bist, auf das wir zusteuern wollen. Danke, dass du das neue Leben in uns bewirkt hast und immer noch bewirkst, jeden Tag neu, wenn wir uns auf dich ausrichten, mit dir beschäftigen. Danke, dass wir ja von deiner Gesinnung, von deinem Vorbild lernen dürfen, wie du mit Leiden, mit Schwierigkeiten umgegangen bist. Du bist ihnen nicht ausgewichen. Du bist nicht davongelaufen. Du hast nicht den einfachsten Weg gesucht, sondern du hast den Willen des Vaters tun wollen. Das war dein Ziel, das war deine Motivation. Und schenk, dass das auch uns immer wieder in deine Nähe treibt, Herr Jesus, dass wir deine Gesinnung auch in unserem Leben umsetzen können. Aus uns heraus schaffen wir es nicht, aber wir brauchen dich, wir wollen dich dazu immer wieder neu suchen, kennenlernen, dass dein Sinn uns immer mehr erfasst und bewegt. Dass wir deinem Willen gemäß handeln, wie ein Josef Ja sagen zu deinen Geboten, trotz Leiden, die auf uns warten. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir da anders werden, dass wir rauskommen aus dieser Bequemlichkeit und uns immer wieder bewusst machen, was es heißt, dir nachzufolgen. Nachfolge Jesu geht nicht ohne Leiden. Lass uns das nicht vergessen, Herr Jesus, und mach uns immer wieder groß, dass alle Kraft und alle Energie, die wir brauchen, bei dir zu finden ist. Vielen Dank dafür. Amen.